Jetzt haben wir 12 Uhr und Julia ist für euch da.
Das NDR 2 Update um 12 mit Julia Faltermeier.
Wie lange müssen wir bis zur Rente arbeiten? Dazu haben Experten Vorschläge gemacht, aber wie gut sind die? Und Theater, Schwimmbäder oder Schulen, die finanzieren die Kommunen, aber es wird eng. Mehr als 170 Stunden. So lange sollen sie in den vergangenen Monaten über ihren Ideen gebrütet haben. Eine extra zusammengestellte Expertenkommission hatte ja Anfang des Jahres von der Bundesregierung den Auftrag bekommen, das deutsche Rentensystem zu reformieren, umzubauen sozusagen. Das ist nämlich stark belastet. Die Beitragssätze, die drohen immer höher zu werden und die Rente scheint nicht mehr sicher zu sein. Offiziell vorgestellt werden sollen die Vorschläge erst morgen, aber es ist schon was durchgesickert. Katharina Ratzmann, NDR 2 aktuell. Was steht denn drin in der Rentenreform?
Erstmal das Alter. Es soll an die Lebenserwartung in Deutschland gekoppelt werden, wann man in Rente geht. Wenn die Deutschen statistisch gesehen ein Jahr älter werden, sollen sie ein halbes Jahr länger arbeiten müssen. Ob man schon 45 Jahre gearbeitet hat, soll keine Rolle mehr spielen. Wenn man gesundheitlich nicht mehr kann, soll man unter bestimmten Bedingungen aber schon früher abschlagsfrei in Rente gehen dürfen. Außerdem sollen mehr Menschen ins Rentensystem einzahlen, nämlich auch selbst Ständige und Abgeordnete. Und ein Teil der Rentenbeiträge soll am Aktienmarkt angelegt werden, jeweils zur Hälfte von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Damit will die Kommission das Rentenniveau stabil halten. Könnte aber sein, dass man dadurch mehr für die Rente einzahlen muss.
Vielen Dank, Katharina. Jetzt liegen diese Maßnahmen auf dem Tisch, aber bringen die auch wirklich die versprochene Entlastung? Das will ich klären mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, mit Marcel Fratscher. Herr Fratscher, ist das die angekündigte Rettung der Rente, so wie Sie es sich vorgestellt haben? Was war Ihr erster Gedanke?
Mein erster Gedanke war, prinzipiell geht das ja alles in die richtige Richtung, sind viele verschiedene Maßnahmen, aber es ist nicht der große Wurf, er wird nicht wirklich die Rente entlasten. Die größten Probleme bleiben unadressiert. Altersarmut ist in Deutschland hoch, die wird weiter steigen. Die Menschen, die also wenig Ansprüche haben, werden nicht unbedingt besser gestellt, eher weniger bekommen in den kommenden 10 Jahren. Die junge Generation wird weiterhin stark belastet sein. Die Beiträge werden weiter steigen, die Steuern werden weiter steigen. Auch die Rente mit 70 war eigentlich eine riesige Chance gewesen, das mal zu reformieren, die junge Generation zu entlasten. Die kommt ja de facto nicht. Das geht ab 2040 los und dann 2090 oder 2100 wird dann vielleicht die Rente bei 70 eventuell sein. Also das wird nicht auf absehbare Zeit helfen.
Ja, lassen Sie uns gerade mal bei dieser Generationenfrage bleiben, die ja so ein bisschen der Kern dieser Rentendebatte ist, der demografische Wandel. Also, dass diejenigen, die in Rente gehen, immer älter werden und die, die nachkommen, weniger werden und deren Rente dann irgendwie schultern müssen. Was ist Ihre Ansicht? Sind die Reformvorschläge denn dafür fair?
Nein, sie sind nicht fair und ausgewogen aus Perspektive der jungen Generation. In den 60er Jahren mussten 6 Beschäftigte junge Menschen für einen Rentner oder Rentnerin mitsorgen. Heute sind es wenig mehr als 2 und das wird weiter sinken. Das wird vor allem in den nächsten 15 Jahren sehr hart, weil jetzt sehr viele Babyboomer in Rente gehen. Und das heißt, wie ich eben sagte, die Zuschüsse des Staates durch Steuern, also die Menschen, die viel Steuern zahlen, die vor allem arbeiten, werden steigen. Und die Beiträge, also nochmal 2 Prozentpunkte mehr vom Einkommen, werden in der Zukunft monatlich abgezogen. Eben für eine kapitalgedeckte Rente, so heißt es, also dass man auch nochmal an Aktienmärkten eine Rendite erwirtschaften kann, vorgesehen. Also die Beiträge werden auch steigen und die junge Generation, ob die dann wirklich, was die in 30, 40, 50 Jahren bekommen werden, da ist ein großes Fragezeichen dahinter.
Jetzt haben Sie diese teilweise kapitalgedeckte Rente schon angesprochen, also ein Teil der Rente soll automatisch im Aktienmarkt angelegt werden. So wird es ja auch schon in Schweden gehandhabt und da scheint das ganz gut zu laufen. Macht Ihnen dieser Ansatz nicht trotzdem ein bisschen Hoffnung für die Zukunft?
Ist total gut, dass man in diese Richtung geht, weil man damit letztlich mehr Rente nachher bekommt für das, was man eingezahlt hat. Und es ist ja klug. Aber man muss sehr aufpassen mit solchen privaten, also kapitalgedeckter öffentlicher Rentenvorsorge, weil viele erinnern sich vor 25 Jahren mit der sogenannten Riester-Rente. Da haben vor allem die Versicherungskonzerne profitiert. Die Menschen, die da mehr durch mehr sparen sollten, häufig eben nicht. Und es löst auch das Problem, der Altersarmut nicht wirklich. Denn bis da wirklich was Nennenswertes bei rumkommt, das wird schon eine Zeit lang dauern. Also prinzipiell gut, alles richtig, aber es ist eben nicht der große Wurf. Und wir bräuchten eigentlich jetzt große Veränderungen und nicht erst Dinge, die in 10, in 20, in 50 Jahren wirken.
Jetzt große Veränderung heißt, wo müsste aus Ihrer Sicht noch nachgebessert werden, konkret für diesen großen Wurf?
Meine größte Enttäuschung ist, dass man nicht ans sogenannte Äquivalenzprinzip ran ist. Klingt sehr technisch, heißt aber im Prinzip, wir müssen weg von der Lösung, eine stärkere Rente bedeutet eine immer stärkere Umverteilung von jung zu alt. Wir müssen dahin gehen, dass wir sagen, wir müssen die junge Generation entlasten und wir müssen Altersarmut bekämpfen. Und das heißt, wir brauchen mehr Umverteilung von reich zu arm innerhalb der Generation der Babyboomer. Also die, die wirklich viel Einkommen haben, jetzt nicht durch die Rente, sondern die viel Vermögen haben, dadurch Einkommen haben, die müssen sich stärker beteiligen, sodass man unter den älteren Menschen die Altersarmut deutlich reduziert. Und das fehlt eigentlich komplett im Vorschlag der Rentenkommission. Und daher sehe ich das als eine verpasste Chance.
Vielen Dank. Marcel Fratscher war das, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Ja, eng wird's nicht nur bei der Rente, sondern auch an anderer Stelle, nämlich bei den Städten und Gemeinden. Kommunen am Limit, so lautet das Motto des bundesweiten Aktionstages. Mit dem wollen die Kommunen auf ihre schwierige Finanzlage aufmerksam machen. Und die wirkt sich auch auf die Kultur aus, auch hier bei uns im Norden. In Göttingen zum Beispiel, am Jungtheater, da läuft der Laden nur, weil die Menschen da unter Tarif bezahlt werden, sagt Geschäftsführer Tobias Sosinka.
Also es ist schon prekär und das geht auch nur, weil die Menschen, die hier am Haus mitarbeiten, auf der Bühne, hinter der Bühne, dazu bereit sind und sagen, okay, das interessiert mich.
Dabei wird das Theater eigentlich gut unterstützt. Etwa 600.000 Euro pro Jahr erwirtschaftet das Theater selbst. Gut 1 Million Euro geben Stadt und Landkreis Göttingen als Förderung. Und trotzdem reicht es nicht. Es gibt sogar Sorgen, dass es noch schlimmer kommen könnte. Denn Göttingen steckt wie so viele Städte und Gemeinden in einer finanziellen Schieflage.
Also die Stadt Göttingen ist in der Tat in einer schweren Haushaltskrise. Das lässt sich anders gar nicht sagen. In diesem Jahr erwarten wir ein Haushaltsdefizit von 59 Millionen Euro. So. Und dadurch steigen natürlich die Liquiditätskredite. Das ist ein hohes Risiko, dass eine Stadt in eine Verschuldungsspirale kommt, zumal ja die regelmäßigen Aufgaben und damit die regelmäßigen Ausgaben auch weiter wachsen.
Sagt Inken Kauter. Sie leitet den Fachbereich Kultur bei der Stadt Göttingen. Das Problem kennen viele Kommunen in Deutschland. Sie müssen bestimmte Aufgaben bezahlen, wie Meldeämter, Schulen oder die Wasserversorgung. Gespart wird deshalb meist bei den sogenannten freiwilligen Aufgaben, also bei Schwimmbädern, Sportvereinen oder eben auch Kulturstätten. Für viele Menschen machen diese Einrichtungen einen Ort erst lebenswert. Bei der Kultur zu streichen sei deshalb kurzsichtig, sagt Inken Kauter von der Stadt Göttingen. Und es bringe finanziell auch gar nicht mal so viel. Ähnliches berichtet auch Lars Prahler, parteiloser Bürgermeister von Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt eine Bibliothek, ein kleines Museum, einige Vereine und das Stadtfest. Alles gefördert aus dem kommunalen Kulturtopf. Dieses Geld mache gerade einmal 2% des Haushaltes aus, sagt Prahler. Wo soll hier gespart werden?
Mir persönlich ist klar und ich glaube auch allen Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern, dass wenn wir über die Haushaltssituation sprechen und über das, was wir an Sparmaßnahmen auf den Weg bringen wollen, das Letzte wäre, das Stadtfest, die Förderung der Vereine, die Förderung von Kulturveranstaltungen, unser Museum oder die Bibliothek zur Disposition zu stellen.
Für Inken Kauter aus Göttingen ist deshalb klar, die Finanzen zwischen Bund, Ländern und Kommunen müssen anders verteilt werden.
Wir brauchen als Kommunen, und zwar alle Kommunen, dauerhaft höhere Steueranteile. Sonst kann diese Verlagerung von weiteren Pflichtaufgaben, aber auch die Verlagerung von freiwilligen Aufgaben in die Kommune nicht weiter funktionieren.
Infos waren das von Julia Herzger und Anna Blume-Hirz. Vielen Dank. Und das ist heute auch noch wichtig. Wir schauen nach London. Dort hat Großbritanniens Premier Starmer seinen Rücktritt angekündigt, nach nur 2 Jahren im Amt. Er hat schon länger schlechte Umfragewerte und steht auch innerhalb seiner Labour-Partei in der Kritik. Starmers parteiinterner Rivale Burnham hatte angekündigt, als neuer Chef der Labour-Partei anzutreten. Die USA und Iran verhandeln gerade in der Schweiz über ein Friedensabkommen. Die erste Gesprächsrunde ist zu Ende gegangen. Laut den Vermittlern Pakistan und Katar lief es ganz gut. Unter anderem gibt es demnach eine Regelung für die Straße von Hormus. An der Nordsee bekommen die Seehunde gerade Nachwuchs. Jungtiere, die ohne Eltern gefunden werden, kommen in die Seehundstationen Norddeich in Niedersachsen und Friedrichskoog in Schleswig-Holstein. Da werden sie aufgezogen und dann ausgewildert.
Und da ist bei Julia Faltermeier mit dem NDR 2 Update.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.